Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Die City Church ist eine Gemeinde, die den Dingen gerne auf den Grund geht. Und aus diesem Grunde laden wir nicht nur zu unseren Gemeindefreizeiten, sondern ab und an noch mal im Gottesdienst Spezialisten, Experten ein. Deswegen, bevor Christoph gleich die erste Predigt aus unserer Reihe Weihnachtsmann hält, möchte ich Sie darum bitten, recht herzlich unseren Experten, unseren Gast zu begrüßen. Ich denke, es ist sogar einer der führenden Experten auf diesem Gebiet in der ganzen Welt.
Sehr geehrte Anwesende, liebe Gemeinde, meine Damen und Herren, angesichts der Situation möchte ich einige klärende Worte verlieren, die man für gewöhnlich vom Weihnachtsmann nicht zu hören bekommt. Die Situation ist diese. Sie alle kennen mich. Bei den meisten von Ihnen erfreue ich mich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit. Mein Erscheinen wird meist mit Wohlwollen bedacht. Mein Dasein mit Gedichten und Liedern honoriert. Mein Gehen mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr begleitet. Obwohl niemand von Ihnen daran glaubt, dass es mich gibt. Es geht mir als Weihnachtsmann da ziemlich ähnlich wie dem Weihnachtsfest als Ganzem. Oder soll ich sagen, wie Gott? Der Kinderglaube an den Weihnachtsmann geht meiner langjährigen Erfahrung irgendwann nach dem Kindergartenalter verloren. Zu Recht, muss ich selbstkritisch zugeben. Und ich kann gut damit leben. Meine Existenz ist durch fehlenden Glauben nicht weiter gefährdet. Ich möchte hingegen ein paar Worte zum Gottesglauben verlieren. Wie beim Glauben an den Weihnachtsmann unterliegt der Glaube an Gott nämlich ebenfalls entwicklungspsychologischen Veränderungsprozessen. Anders als beim Weihnachtsmann verlaufen diese allerdings wesentlich komplexer. Gerade deshalb wurden sie erforscht. Ich möchte Ihnen, liebe Anwesende, deshalb in aller Kürze an dieser Stelle die Ergebnisse der Forschungen zur Glaubensentwicklung von James W. Fuller vorstellen. Ich bitte um Konzentration, auch in den letzten Reihen hier im Kino. Sie können jetzt etwas Wunderbares lernen. James W. Fuller forschte in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und unterschied 6 Stufen der Glaubensentwicklung. Stufe 1. Wir befinden uns im Vorschulalter, nennt Fuller den intuitiv projektiven Glauben. Auf dieser Stufe glaubt ein Kind das, was in seiner Fantasie Platz hat. Und das ist so gut wie alles. Je nachdem, was die engsten Bezugspersonen dem Kind als Wahrheit vermitteln, so bringt der Weihnachtsmann die Geschenke mit dem Rentierschlitten, bin ich übrigens auch gekommen. Und Gott wohnt im Himmel und sieht und kann alles. Er belohnt die Guten und bestraft die Bösen. Er ist unsichtbar. Er kann, verzeihen Sie den Ausdruck, zaubern. Logik für den Sinnzusammenhang des kindlichen Weltbildes sind nicht relevant. Stufe 2. Wir befinden uns im Grundschulalter, nennt Fuller den mythisch-wörtlichen Glauben. Der Glaube an den Weihnachtsmann hat sich nun bereits verabschiedet. Der Glaube an Gott findet nun statt in den Geschichten und Symbolen, die dem Kind von seiner Umwelt angeboten werden. Gott trägt sehr menschliche Züge. Er ist ein alter Mann mit Bart und regiert die Welt von oben, oftmals, so gut es eben geht. Symbole und Bibelgeschichten werden immer wörtlich verstanden. Kritisch über den eigenen Glauben nachzudenken, ist auf dieser Stufe noch nicht möglich. Stufe 3. entwickelt sich in der Regel im Teenageralter. Ich habe gesehen, hier sind einige da, also gut zuhören. Laut Voller, der synthetisch konventionelle Glaube. Konventionell ist dieser Glaube, weil er sich am Glauben der eigenen Peer Group orientiert. Man glaubt, weil das eigene soziale Umfeld glaubt. Oder man glaubt nicht, weil das eigene soziale Umfeld nicht glaubt. Synthetisch ist dieser Glaube, weil es ihm immer noch gelingt, Unstimmigkeiten und Widersprüche zusammenzuhalten. Es ist ebenso, reicht als Glaubensgrundlage aus. Der Glaube wird noch nicht kritisch hinterfragt und deshalb auch noch nicht persönlich angeeignet. Stufe 4 ist der individuierende, reflektierende Glaube. Auf Stufe 4 lassen sich keine Altersangaben mehr machen. Leider kommen nicht wenige Erwachsene ihr Leben lang über Stufe 3 hinaus. Auf der anderen Seite schaffen noch Jugendliche den Sprung zu diesem Niveau. Zentral für Stufe 4 ist die Entwicklung eines großen, manchmal überzogenen Selbstbewusstseins und die Betonung der eigenen Autonomie. Der Glaube wird reflektiert und die Glaubenstradition hinterfragt. Ein Mensch glaubt, was er für richtig hält. Oftmals werden mythologische Vorstellungen radikal als Unsinn abgelehnt. Hier gerät der Gottesglaube in die Krise, die der Weihnachtsmann schon im Grundschulalter erleben musste. Auf der anderen Seite kann eine eigene Glaubensüberzeugung herausgebildet werden. Auf Stufe 4 fällt es allerdings schwer, sich mit einer religiösen Tradition oder gar Andersglaubenden verbunden zu fühlen. Stufe 5 trägt endlich einen einfachen Titel. Verbindender Glaube. Umso schwerer ist es, diese Glaubensstufe zu beschreiben. Der Glaubende ist in der Lage, dialogisch und offen zu denken. Entweder oder wird abgelöst durch sowohl als auch. Wahrheit wird multidimensional erfasst. Paradoxe können ausgehalten und bejaht werden, da man mit der Begrenztheit der eigenen Erkenntnis versöhnt ist. Die eigene Glaubensperspektive gibt Halt und Sinn, muss aber nicht mehr gegen andere verteidigt werden. Stufe 6 macht James W. Fuller nur noch an großen Ausnahmepersönlichkeiten wie Martin Luther King, Mutter Teresa, Gandhi, Christoph Schmitter oder Bonhoeffer fest. Ich lese das nur ab. Somit werden voraussichtlich die wenigsten von Ihnen Stufe 6 jemals erreichen. Es tut mir sehr leid. Voller nennt Stufe 6 den universalisierenden Glauben, auch sehr schwer auszusprechen. Gemeint ist die völlige Lebenshingabe an das Göttliche und ein grenzenloses Vertrauen in die höhere Wirklichkeit. Die Paradoxien aus Stufe 5 werden nicht mehr nur ausgehalten, sondern überwunden im Sinne allumfassender Liebe und Gerechtigkeit. Die Selbsterhaltung tritt in den Hintergrund zugunsten höheren Sinnes. Selbst das Martyrium schreckt nicht mehr. Nun, eine solche Rede haben Sie aus dem Munde des Weihnachtsmannes sicher heute nicht erwartet und wahrscheinlich noch nie gehört. Und ich werde nun auch wieder umgehend in die Rolle des märchenhaften Geschenkebringers schlüpfen und den Kindern in Kino 5 einen Besuch abstatten. Wer nach dem Gottesdienst ein rührseliges weihnachtliches Foto oder Selfie mit mir aufnehmen möchte, dafür stehe ich natürlich draußen bereit. Denn ich bin der Weihnachtsmann, auch wenn Sie nicht an mich glauben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Ja, ich versuche da nahtlos anzuknüpfen. Ich bin der eben erwähnte Christoph Schmitter übrigens. Kannst du dich noch erinnern, was du als Kind geglaubt hast? Ich habe das versucht und dachte, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, sich daran zu erinnern, ne? Ist gar nicht so einfach zu sagen. Vielleicht hast du mal an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich kann nicht sagen, ob ich das mal habe. Vielleicht hast du mal eher ans Christkind geglaubt, je nachdem, was deine Eltern dir so gesagt haben, oder die Zahnfee oder was es da so gibt. Vielleicht hast du als Kind schon an Gott geglaubt, oder du hast es damals noch getan, heute nicht mehr so, oder du tust es heute noch, oder du tust es heute, aber als Kind hattest du eigentlich keine religiöse Erziehung. Oder du hattest keinen und bist es heute noch nicht. Also Glaube, und es kann auch sein, dass du zum Glauben gefunden hast irgendwann. Auf jeden Fall, das ist eigentlich das Wichtige, weshalb wir uns mal mit diesen Stufen des Glaubens, der macht ja so ein bisschen Schubladen auf, ne? Die helfen immer, dieser Fowler, die helfen, um was einzuordnen. Das Leben ist wahrscheinlich komplexer als diese Stufen. Trotzdem, finde ich, kann man sich ganz gut so ein bisschen überlegen, wo finde ich mich da drin wieder oder finde ich mich früher da drin wieder. Auf jeden Fall hat sich bei uns allen Glaube verändert. Und wenn ich Glaube sage, dann meine ich auch den nicht religiösen Glauben. Also auch wenn man von Anfang an nicht glaubt, verändert sich wahrscheinlich dieser Nicht-Glaube. Also einfach der Blick auf die Welt. So habe ich jedenfalls diesen Fowler verstanden. Wir haben das im Studium schon behandelt. Und wenn ich das richtig weiß, hat er diese Schritte nicht nur auf, also A, hat er sie auf jede Religion bezogen. Und B, so wie ich ihn verstanden habe, sogar auch auf einen nicht an Gott glaubenden Glauben. Einfach dein Weltbild, deine Art von Welterkenntnis. Das steckt ja hinter diesen sechs Stufen, steckt ja im Grunde, auf welche Art und Weise erkennen wir und wie verändert sich unser Erkennen so nach und nach. Wie erkennen wir die Welt und wie ordnen wir unsere Erfahrungen, die wir als Kleinkind und als Kind oder als Teenager und Jugendlicher und als Erwachsener machen, wie ordnen wir die ein? Und dieses Erkennen verändert sich. Und Glauben hat ja mit Erkennen zu tun. Wir glauben das, was wir erkannt haben. Und je nachdem, was uns im Leben so begegnet, verändert sich unser Glaube auch. Unsauber ausgedrückt, ich sag's jetzt mal, wenn Fowler hier stände, würde er vielleicht sagen, ja Schmitter, du hast das auch nur so halb verstanden. Aber unsauber ausgedrückt kann man vielleicht so sagen, dass am Anfang die Fantasie eine ziemlich große Rolle spielt in unserem Erkennen. Ne? Und das hat ja auch eine Stärke. Also wenn alles vorstellbar ist, das hat auch was echt Starkes. So, es macht Spaß, mit Kindern zusammen zu sein, für die alles vorstellbar ist. Das hat natürlich auch eine Schwäche. Im Kleinkindalter kann es sein, dass sich dein Glaube mit Ängsten verbindet, manchmal sogar in Bezug auf den Weihnachtsmann übrigens, die du dein Leben lang nicht loswirst. Oder nur schwer wieder los wirst. Beim Weihnachtsmann mag das noch nicht so tragisch sein, aber im Blick auf Gott. Ja. Also wenn alles vorstellbar ist, dann kann die Welt auch ganz schön angsteinflößend sein. Na gut, jedenfalls zur Fantasie gesellt sich bei unserem Erkennen anscheinend, so hat es vorher gesagt, auch unser Umfeld. Was die Leute um uns herum so sagen, vor allem unsere Eltern am Anfang, was man zu Hause glaubte. Und dann gesellt sich mehr und mehr der Verstand dazu, der dann beginnt, messerscharf in Schwarz und Weiß zu unterscheiden. So empfinden wir das jedenfalls selbst, dass wir das messerscharf tun. Je nach Größe unseres Verstandes ordnen das andere Menschen dann anders ein. Aber wir selbst empfinden entweder so oder so. Und in dieser Phase werfen wir dann manchmal auch, wir meine ich jetzt so, der Durchschnittsmensch, nicht selten wirft er dann Glauben über Bord. Oder in dieser Phase entwickeln Menschen manchmal einen ganz überzeugten, unerschütterbaren Glauben, der auch ein bisschen anstrengend sein kann. Weil es klar ist, dass es so ist und nicht anders. Und dafür wird dann auch gekämpft. Und dann ist das manchmal, wenn Menschen, so hat es der Weihnachtsmann ja eben gesagt, ne, wenn Menschen auf dieser Stufe 3 stehen bleiben und als 60-Jährige noch so sind, dann ist das manchmal ganz schön anstrengend für die Angehörigen, für das Umfeld. Ja, wenn einer mit 45 die Welt noch so sieht, wie er sie mit 15 sah. Nichts gegen die Weltsicht eines 15-Jährigen, aber wenn sich nichts fortentwickelt, das ist manchmal anstrengend. So, und dann gibt's diese Stufe, wo sind wir da? Ich glaube, bei 4 fing das an, wo das ganzheitlicher wird, oder war es bei 5? Ich weiß nicht mehr genau. Wenn Menschen dort nicht stehen bleiben, dann wird das irgendwie ganzheitlicher und schwerer zu beschreiben. Ich habe gedacht, vielleicht kann man sagen, bei so einem Glaube spielt der Verstand natürlich eine Rolle. Aber irgendwie entdecken wir vielleicht auch unsere Fantasie wieder, die nicht zu verachten ist, wenn es um Glauben geht. Unsere Vorstellungskraft und unsere Gefühle passen da auch rein. Da kann auch Liebe zum Beispiel deinen Glauben formen oder Gerechtigkeitssinn oder Sensibilität für Schönheit oder Sensibilität für Schmerz in der Welt kann deinen Glauben mit beeinflussen. Oder eine Ahnung von Ewigkeit. Das ist ja nichts, was wir mit dem Verstand ergreifen können. Und doch, so geht's mir jedenfalls, merke ich, das ist nicht einfach Firlefanz. Das macht was. So, also irgendwie ganzheitlicher. Und ja, der Verstand, die Wissenschaft, die Ratio und so, die werden, sogar der Zweifel sind dann nicht mehr irgendwie Feinde des Glaubens, sondern können sogar zum Helfer eines größeren Glaubens, will ich nicht sagen. Größer ist, glaube ich, ist es, glaube ich, nicht gut, wenn man sagt, das ist ein kleiner und das ist ein großer Glaube. Aber sagen wir mal, eines weiteren Glaubens werden. So, ihr merkt, ich rede ein bisschen schwammig heute. Eigentlich will ich nur sagen, Glaube entwickelt sich, ist ein Prozess. Und ich will dich ein bisschen anschubsen, mal auf diesen deinen eigenen Glauben zu schauen und auf den Weg, den du schon gegangen bist. Glauben ist auf jeden Fall ein Weg. Und es sind die Erfahrungen, die wir auf diesem Weg machen, die unseren Glauben formten. Also wenn du heute ein Mensch bist, der an Gott glaubt, dann kannst du wahrscheinlich Menschen benennen oder Ereignisse benennen, die waren für deinen Glauben ziemlich wichtig. Die haben den geprägt. Wenn du so jetzt rumfragen würde, würdet ihr wahrscheinlich Namen und Ereignisse nennen können. Genauso, wenn du nicht an Gott glaubst, wirst du aber vielleicht auch Menschen und Erfahrungen benennen können, die dafür wichtig waren. Du hast das und das erlebt und da ist dein Glaube zerbrochen oder da war dir klar, dass das nicht wahr ist, weil was du noch nie geglaubt hast oder so, ja? Also Menschen und Erfahrungen spielen eine entscheidende Rolle auf unserem Glaubensweg, auf unserem Weg, Wahrheit zu erkennen. Wenn ich sage Wahrheit erkennen, meine ich nicht irgendwann alles zu wissen, was man wissen kann über die Welt, sondern ich meine, sagen wir mal, Teile der Wahrheit zu erkennen. Das auf jeden Fall ist ein Weg. So, wir haben diese Predigt ja heute ziemlich arrogant die Wahrheit genannt. Man könnte jetzt denken, ihr wollt jetzt mir wahrscheinlich sagen, was auch immer du glaubst, ja, heute erfährst du hier in der City Church mal die Wahrheit. Das könnte man sagen, wenn man sich auf dieser Stufe hier aufhalten wollte, ja, und dort auch bleiben wollte, so. Das wollen wir nicht, aber, es stimmt schon, dass es Wahrheit gibt. Und um diese Wahrheit und die Erkenntnis von Wahrheit geht es heute. Also nicht so sehr um die Wahrheit selbst, sondern mehr um einen Weg, Wahrheit zu erkennen. Teile davon. Mehr davon. Und zwar geht es um die Wahrheit des Weihnachts. Mannes, du ahnst vielleicht schon, dass wir diesen Titel nicht so gewählt haben, um tatsächlich jetzt über diesen den Mann im roten Mantel mit weißem Bart die ganze Zeit nachzudenken. Stimmt schon, es geht uns um den Weihnachtsmann. Also den Mann, der an Weihnachten geboren wurde. Dessen Geburtstag wir heute in zwei Dritteln der Welt nach zwei Jahrtausenden immer noch feiern. Es geht um den Mann Jesus Christus. Und ich hoffe, du kannst heute und in den kommenden Wochen irgendwie bei ihm ein Stückchen lernen, wie man Wahrheit erkennen kann, mehr davon erkennen kann und wie man zu Glauben finden kann. Ich meine den Glauben an Gott, ne? Oder um es schnulziger sozusagen, den Glauben an Weihnachten, der Gott, der Mensch wurde. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht wieder neu, vielleicht wird dein Glaube weiter irgendwie. Aber ich hoffe, du kannst ein bisschen von ihm lernen, Wahrheit zu erkennen. So. Und dazu schauen wir in diesen Predigten immer ins Johannesevangelium und immer in ganz kurze Sätze des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium ist ein besonderes Evangelium. Es unterscheidet sich ziemlich von Matthäus, Markus und Lukas, den anderen Biografen von Jesus, von Jesu Leben. Es erzählt die Jesus von Nazareth-Geschichte sehr reflektiert. Ich will nicht sagen, dass die anderen das nicht tun, aber mit einer besonderen Reflexionstiefe, sagen wir mal. Das Johannesevangelium berichtet nicht einfach nur, es deutet diese Geschichte. Und es deutet diese Geschichte des Jesus von Nazareth aus der Perspektive eines Glaubenden. Ich habe gedacht, dieser Schreiber des Johannesevangeliums, der ist schon einen ziemlichen Glaubensweg gegangen. als er dieses Evangelium niederschreibt. Man spürt das in seinen Worten. Stufe 5 mindestens, wenn er nicht auf Stufe 6 gehört. Ich gehöre da übrigens nicht hin. Und dieser Johannes-Evangelist, dieser Johannes, der beschreibt Jesus als einen Menschen, der Gott war, und über dieses hat er reflektiert und nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und durch den man zu Gott findet, oder zu Wahrheit findet, zu Erkenntnis findet, und durch den Gott zu uns findet. Und in diesem Johannes-Evangelium macht der Weihnachtsmann, Jesus Christus meine ich jetzt, ne, der Weihnachtsmann, einige prägnante Selbstaussagen, und die heißen die sogenannten Ich-Bin-Worte. Da sagt Jesus Christus über sich, ich bin, Pünktchen, Pünktchen. Letzten Sonntag hatten wir zufällig schon eins, ich bin das Brot des Lebens. Und jeden Sonntag schauen wir jetzt so eine Selbstaussage von Jesus über sich selbst an. So, ich lade dich ein, dazu zu hören und das einfach mal auf dich wirken zu lassen, was er da über sich sagt, und dem offen zu begegnen, dem Christus sozusagen die Chance zu geben, deinen Glauben zu verändern. Ich will nicht sagen, auf eine nächste Stufe zu heben. Vielleicht sollten wir das Stufenmodell auch gleich wieder vergessen. Es ist hilfreich, aber das Leben ist komplexer, wie gesagt. Aber deinen Glauben zu verändern. Gib ihm mal diese Chance. Wie auch immer dein Glaube oder Nichtglaube gerade ausschaut. So, der Satz heute lautet so. Johannes 14, Vers 6 steht das. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Sehr bekannt. Und das will ich jetzt so ein bisschen einfach meditieren. Also einfach den Worten so ein bisschen gedanklich nachhängen und mal gucken, wo das hinführt. Hier macht einer drei Aussagen, die sind aus seinem Mund, dem Mund eines Menschen, eigentlich seltsam. Außer wir haben uns dann gewöhnt, weil wir das schon so oft gehört haben, diesen Vers. Aber sonst ist das eigentlich seltsam. Sinnvoller wäre ja eigentlich, wenn jemand sagt, ich kenne den Weg. Das wäre eine sinnvolle Aussage. Oder ich sage die Wahrheit. Oder ich gebe das Leben. Das wäre eine steile Aussage, aber immer noch eine sinnvolle. Aber ich bin der Weg, ich sage die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das ist eigentlich merkwürdig. Wir hängen dem mal ein bisschen nach. Wenn der Mann, der an Weihnachten geboren wurde, sagte, er ist der Weg, dann ist ja irgendwie so meine erste Assoziation und Frage, ja gut, ein Weg, wohin? Wenn du der Weg bist, wohin? Ist jetzt nicht schwer zu beantworten, er sagt es da unten. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also er sagt im Grunde, ich bin ein Weg, nein, der Weg zum Vater. So nannte er Gott, Vater. Und damit beschreibt er ihn natürlich schon. Ne? Der Gott, zu dem du auf diesem Weg der Erkenntnis, also sozusagen auf dem Weg der Erkenntnis, aber jetzt mit Christus an deiner Seite, wo landest du dann? Dann landest du bei einem Gott, den dieser Christus Vater nennt. Wenn du Gott auf dem Jesusweg erkennst, dann wirst du auf deinem Weg zu glauben mehr und mehr merken, ey, der ist wie ein Vater. Und zwar sind da die positivsten Assoziationen gemeint, die du mit diesem Wort verbindest. Ich sage mal was Heißes, aber wenn du lieber magst, darfst du auch Mutter sagen. Ehrlich, es geht eigentlich nicht um das Geschlecht dabei. Sondern es geht eigentlich bei dieser Vater-Aussage darum, ein Beziehungsbegriff, ja. Und wenn dir Mutter näher liegt, das ist nicht falscher irgendwie in seiner Aussage, denn auch Vater ist nur ein Bild. Es geht nicht um das Geschlecht, es geht darum, dass Gott ein Beziehungsgott ist. So erkennt man Gott, wenn man ihn durch die Augen des Christus anschaut. Man erkennt, wir sind mit Gott verwandt irgendwie, seine Kinder, und wir sind von ihm geliebt. Das steckt in diesem Wort Vater, wenn das für dich Mutter besser ausdrückt. Also, dieser Weg der Gotteserkenntnis führt dich zu einem Bild von Gott, für den Jesus kein besseres Wort wusste als Vater. Und ich empfinde das als ein sehr großes Wort. Ich assoziiere damit überhaupt nichts Schwieriges. Ich weiß, andere tun das manchmal, je nachdem, was für einen Vater man hatte oder so. Aber für mich ist das ein großes Wort mit viel Raum für Liebe, für Geheimnis auch. Der Vater ist schon irgendwie anders als man selbst. Der ist nicht einfach nur, der ist auch irgendwie geheimnisvoll ein bisschen. Aber für Nähe, für zu Hause. In Gott kann man zu Hause sein. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man, glaube ich, lernt, wenn man diesen Weg geht und Christus an seiner Seite hat, Christus als seinen Lehrer hat. In Gott kann man zu Hause sein. Ich zitiere jetzt mal Dr. Markus If, der vor 2 Wochen in der Abendkirche die meine Kollegin, die Lisa Klingelhöfer, ordiniert hat. Und er hat da ein Mädchen zitiert in seiner Predigt. Das habe ich schon 2-mal von ihm gehört, dass er ein 6-jähriges Mädchen zitiert. Und weil ihr vielleicht nicht da war, kann ich es hier nochmal sagen, in der Abendkirche wissen Sie es alle schon. Da Da begegnet uns das Gottesbild einer Sechsjährigen. Und da merkt ihr jetzt gleich, wenn ich das vorlese, was sie sagt, ganz viel Fantasie drin. Aber auch die Fantasie einer Sechsjährigen kann Gott erkennen auf eine Weise, über die ein 60-Jähriger vielleicht nie hinauskommen wird. Sie sagt nämlich, leider kenne ich ihren Namen nicht, vielleicht ist auch alles erfunden, aber es ist auf jeden Fall schön, ne? Ich kann es nicht verifizieren, ja? Dieses Mädchen kenne ich nicht. Aber Dr. Markus Iff, der weiß schon, wo er seine Sachen herholt. Also, Gott ist größer als alles und kleiner als alles. So klein, dass er immer in mir ist und so groß, dass ich immer in ihm bin. Das ist genial. Ich brauche Gott nicht zu sehen, das wäre auch unpraktisch, denn er würde ja meine Sicht versperren. Gott ist größer als alles und kleiner als alles. Er ist so groß, dass ich immer in ihm bin und er ist so klein, dass er immer in mir ist. Jesus von Nazareth hätte wahrscheinlich gesagt, so einen Glauben habe ich bei Erwachsenen nur selten gefunden. Gott als Heimat, das steckt für mich in Vater. So, also ich bin der Weg. Wohin? Zum Vater, zum Kennenlernen Gottes auf diese Weise. Und zwar nicht einmal, jetzt habe ich ihn kennengelernt, so, sondern ich glaube, das ist ein lebenslanger Weg, den du da gehen kannst. So. Was bedeutet aber, das haben wir ja immer noch nicht irgendwie so richtig beantwortet, dass ein Mann ein Weg ist? Das ist ja in sich nicht so richtig sinnvoll. Ein Mann ist ein Weg. Er sagt nicht mal ein Weg. Dann würde man ja vielleicht noch so merken, ja, das ist halt die Art und Weise, wie du Gott siehst. Sondern er sagt auch noch der. Ich bin der Weg. Wie komme ich über Jesus Christus, dem Erkennen Gottes näher, also wenn er der Weg ist, auf dem man gehen soll. Vielleicht macht es das zweite Wort ein bisschen deutlicher, wenn auch nicht logischer, aber deutlicher. Da heißt es, ich bin die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit, sondern ich bin sie. Das ist zuerst mal ein krasser Ausspruch, ne? Also mit dieser Aussage, Jesus ist irgendwie ein Weg zu Gott wie andere auch, damit könnten die meisten ja leben in unserer Gesellschaft. Aber mit dieser Sache, Jesus ist der Weg zum Vater, keiner kommt auf andere Weise dahin, das ist schon schwieriger zu glauben. Ich würde sagen, es gibt schon andere Wege, aber du landest dann nicht beim Vater. Du landest dann wahrscheinlich bei einem anderen Gottesbild. So. Trotzdem ist das für viele problematisch, dass er sagt, ich bin der Weg. Erst recht ist dann problematisch, ich bin die Wahrheit. Gemeint ist, wenn ihr mich, also Christus, erkennt, dann erkennt ihr Gott. Wenn ihr mich erkennt, erkennt ihr Gott. Christus Erkenntnis ist Gottes Erkenntnis. Das ist jetzt nicht meine Interpretation, sondern das steht ein Satz später so da. Vers 7 steht, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und dann verbessert er sich fast selbst. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn schon gesehen. Und wenn man auch nur zu glauben beginnt, dass das sein könnte, dann tut sich ein riesiges Feld auf. Wenn du zu glauben beginnst, okay, Gott könnte sein wie dieser Christus, dann kannst du dir den Jesus der Evangelien mal angucken, nicht nur in dem Johannesevangelium. Und zwar mit dem Gedanken, Gott könnte sein wie dieser Christus, wie wäre dann Gott? Und dann tut sich ein riesiges Feld auf. Und dann kommt dein Gottesbild durcheinander auf eine gute Weise. Ich bringe es mal ein bisschen durcheinander. Das heißt nämlich, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, nicht ich sage sie, sondern ich bin sie, dann heißt das, Gott ist nicht so, wie der Pfarrer in der Kirche sagt. Jedenfalls nicht unbedingt, ja, sondern er ist wie Christus. Das ist nicht das Gleiche. Gott ist nicht so, wie der enthusiastische Jesus-Freak sagt oder der Atheist es sagt. Jedenfalls nicht unbedingt. Christus sagt, nee, er ist so, wie ich bin. Gott ist nicht so, wie der Zen-Buddhist es sagt oder die Seelsorgerin im Kloster. Jedenfalls nicht unbedingt. Ich sage nicht, dass die alle nicht recht haben, ne? Aber das ist nicht unbedingt so. Da hänge ich das nicht dran. Gott ist nicht mal so, wie dein Verstand es dir sagt. Oder deine Gefühle oder deine Wut oder so. Jedenfalls nicht unbedingt. Gott ist nicht mal so, Achtung, wie die Bibel es sagt. Sondern wie Christus es sagt. Und das ist ein Unterschied. Ich weiß, dass wenn wir uns Christus anschauen und unser Gottesbild da formen lassen, deswegen Gott immer noch ein Geheimnis bleibt. Ja? Aber wir kommen ihm sozusagen nicht näher als in Christus. Und das ist nah genug, weil Christus uns so nah kam, wie man nur kommen kann, nämlich Mensch wurde. Der sagt, ich bin die Wahrheit, orientiert euch an mir. Dann sind die anderen Quellen wichtig, die Bibel ist übrigens auch sehr wichtig. Aber wichtig ist, dass er sagt, nicht ich sag's dir, ich bin es. So. Der christliche Glaube orientiert sein Gottesbild radikal an Christus. So, das ist natürlich eine Behauptung, die Jesus hier macht, ne? Das ist nichts irgendwie, das ist ein Angebot sozusagen. Hier Wahrheit zu suchen. Für mich bedeutet es, um auf dem Weg irgendwie zu Gott zu bleiben, ich mach mal weiter, um auf diesem Weg zu bleiben, muss ich jetzt eigentlich nur eins tun, ich muss nah an Christus dranbleiben. Dann bleibe ich auf diesem Weg. Finde ich ganz entspannend. Das ist eigentlich schon alles. Das steckt für mich in diesem Satz, ich bin die Wahrheit. Bei mir findest du die. Nicht, dass du nachher alles weißt, das ist Unsinn, aber bei mir kommst du der Wahrheit sehr nahe. Und ausreichend nah. So. Auch wenn da noch Geheimnis bleibt. Und jetzt noch was. Wenn Christus Wahrheit ist, dann ist Wahrheit eine Person, ne? Und das macht einen Unterschied für unseren Wahrheitsbegriff. Oder nicht für unseren Wahrheitsbegriff, sondern für unseren Zugang zur Wahrheit. Wenn Wahrheit eine Person ist, dann sind nämlich verschiedene Erkenntniszugänge okay. Einer Person kann ich ja auf ganz verschiedenen Art und Weisen nah sein. Also, ich kann das Leben einer Person studieren. Nehmen wir mal eine bekannte Person, nehmen wir Obama. Ich kann das Leben von Obama studieren und Biografie über ihn schreiben und Bücher lesen über ihn oder sollte vielleicht ein, ja, über den sind bestimmt auch schon Bücher geschrieben worden. Ich kann Doktorarbeit über den schreiben, dann ist mein Zugang der Verstand irgendwie und dann weiß ich viel über diese Person. Ich könnte aber auch der kleine Bruder von Obama sein. Ich habe keine Ahnung, ob der einen kleinen Bruder hat. Aber dann kenne ich dieselbe Person, aber über einen ganz anderen Zugang. Ich kenne sie wahrscheinlich auch anders als der Biograf. Ich verbinde irgendwelche Gefühle, gute und schlechte, mit dem, als wir noch beide 12 und 11 waren und ich der kleine Bruder war, den er gejagt hat oder so. Oder ich bin der 6-jährige Sohn von Obama. Hat er Söhne? Ich weiß es auch nicht. Dann weiß ich vielleicht nichts von der Lebensleistung dieser Person. Habe ich noch gar nicht begriffen. Aber ich kenne sie dennoch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Person ist die gleiche. Nur weil man sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln anguckt, wird die nicht irgendwie anders. Ist die gleiche, aber verschiedene kennen sie ganz anders. Wenn Wahrheit also eine Person ist, dann kann auch eine 6-Jährige die Wahrheit erkennen. Dieselbe Wahrheit wie die 60-jährige Theologieprofessorin, auch wenn sie einen ganz anderen Blick haben und auch es anders beschreiben. Und der Stahlarbeiter auch. Und der Naturwissenschaftler auch. Und der geistig behinderte Mensch auch. Und ich auch. Wenn Wahrheit eine Person ist, dann wird wirklich Wahrheit multidimensional. Vielleicht ist es richtiger zu sagen, nicht die Wahrheit an sich, sondern unser Zugang, unser Erkenntniszugang. Finde ich auch sehr befreiend. Dann ist auch Gott, wenn Wahrheit eine Person ist, ist auch Gott nicht statisch. Dann ist auch Glaube nicht etwas, wo man an feste Dogmen glaubt, sondern dann ist Glaube etwas, wo man einer Person vertraut. Das ist nicht ganz das Gleiche. Wenn Wahrheit eine Person ist, Entschuldigung, dann entsteht unheimlich viel Raum für unterschiedliche Zugänge zu Gott. Und auch für Widersprüche. Wenn der eine sagt, für mich ist Gott so, und der andere sagt, ich habe Gott aber so erlebt. Wenn Wahrheit eine Person ist, könnte es sein, dass in beiden Aussagen Wahrheit steckt. Dass beide dieselbe Wahrheit von unterschiedlichen Seiten begegnet sind. Natürlich nicht die absolute Wahrheit, die kennen dann beide nicht, die kennt niemand von uns, aber Aspekte dieser Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zu dem letzten Wort will ich nur noch wenig sagen, weil wir eine ganze Predigt diesem Wort gewidmet haben, dem Leben. In 2 Wochen kommt das, aber vielleicht so viel. Gottes Erkenntnis ist Leben. Vielleicht kann man so sagen, wenn deine Suche nach Gott dich der Wahrheit näher bringt, oder anders, ob sie dich der Wahrheit näher bringt oder ob sie dich eher weiter weg von der Wahrheit bringt, zumindest von dieser Wahrheit, die Christus gepredigt hat, von der Wahrheit, dass Gott ein guter Vater ist, dann zeigt sich das an dem Leben, das du in dem Glauben findest. Nicht in dem Leben, das du lebst, das meine ich nicht, das könnte man auch sagen, aber ich meine das Leben, das du in diesem Glauben findest. Also ein Glaube, der dein Leben, je intensiver du glaubst, desto eingeschränkter wird dein Leben. Desto schwerer wird das Leben. Ein Glaube, der vielleicht sogar Leben bekämpft oder Leben fordert, ist zumindest laut Jesus nicht der Weg zur Wahrheit. Also wie viel Leben findest du da? Vielleicht ein Gradmesser, um zu messen, kommen wir der Wahrheit näher. Das bedeutet nicht, dass dann nur die Glücklichen Leben gefunden haben. Ja, das meine ich überhaupt nicht. Ich meine mit Leben nicht irgendwie Lebensglück. Das Dasein ist schwer genug, aber wenn Glaube oder dein Gottesbild da noch was drauflegt auf das schwere Leben. Anstatt Last abzunehmen, dann ist das nicht Leben, was du da findest. Und dann würde Jesus sagen, dann ist das auch nicht Wahrheit. Und dann ist das kein guter Weg. So, es stimmt natürlich, ich habe das eben gehört vom Weihnachtsmann auf Stufe 6, wo nur noch so Namen wie Bonhoeffer oder Martin Luther King oder Mutter Teresa oder wie auch immer, ne, sich befinden irgendwie, dass da Menschen teilweise sogar ihr Leben aufgeben für ihren Glauben. Weil sie das Leben, ihr eigenes Leben, nicht mehr als das Wertvollste empfinden, sondern es noch Wertvolleres gibt. Und für das gibt man sogar das Leben hin, wenn es sein muss. Aber das ist nicht, weil der Glaube, den sie da gefunden haben, oder die Wahrheit, ihr Leben fordert. Sondern ich würde sagen, das ist, weil der Glaube, den sie da gefunden haben, ihnen so viel Leben gibt. Weil sie darin derartig Leben gefunden haben, dass sie nicht mehr daran hängen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich wünsche euch, dass ihr in der Nähe von Christus Erfahrungen macht, die euren Glauben wachsen lassen, ein Leben lang. Amen. Ihr hört jetzt ein Lied, nicht von der Band, sondern wir spielen es ein, aber ihr könnt hier oben die Titel mitlesen. Und dieses Lied, finde ich, es vertont zum einen die Ich-Bin-Worte und es beschreibt sehr schön dieses Angebot, bei Christus Wahrheit und Glauben zu finden. Hört, lasst die Worte einfach mal auf euch wirken.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.